Hi Diana, in der Lebensmitte spielt ja manche Frau mit dem Gedanken, sich nach langjähriger Partnerschaft zu trennen. Und dazu wollten wir ja was machen, einfach als Servicestück. Ob Frau diesen Schritt dann wirklich gehen will, muss sie natürlich selbst entscheiden. Aber um gut entscheiden zu können, das hatten wir ja besprochen, soll man schon wissen, was da auf einen zukommt. Da gibt es nämlich einiges zu beachten. Und wie immer steht es sozusagen juristisch im Kleingedruckten. Und da wird es ja erfahrungsgemäß meistens teuer. Und deshalb habe ich heute eine Scheidungsanwältin zu Gast. Hör mal rein. Es ist ein, wie ich finde, sehr informatives Gespräch geworden. Bis bald.
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe interessierte und innerlich und äußerlich gereifte Frauen.
Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration. Wir sprechen mit spannenden Frauen über genau die Themen, die in der Mitte des Lebens plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Expertin für Frauengesundheit,
und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion. Heute spricht Julia mit
Renate Maltri. Sie ist Scheidungsanwältin in München und hat nicht nur ein sehr informatives Buch zum Thema späte Scheidung mit dem bezeichnenden Titel Doch noch scheiden oder weiter leiden geschrieben, sondern sie ist diesen Schritt auch selbst gegangen. Willkommen, Frau Maltri.
Ja, hallo, ich grüße Sie auch, Frau Schmidt-Jörzig.
Frau Maltri, in Ihrem Buch geht es neben juristischen Fragen ja auch um psychologische Aspekte der Scheidung und darüber wollen wir auch später sprechen, auch Ihre persönliche Erfahrung. Aber ich würde gern einmal richtig vorne anfangen sozusagen, nämlich historisch. Ich kann mir vorstellen, dass man verstehen muss, aus welchen Traditionslinien das deutsche Ehe- und Scheidungsrecht gewachsen ist und inwiefern es sich vielleicht auch von anderen unterscheidet. Was können Sie dazu sagen?
Also es ist ganz wichtig, dass man das historisch auch betrachtet, denn wir haben in Deutschland schon eine Ausnahmestellung. Wir haben ja seit 1900 quasi das Patriarchat zementiert und früher war es da so, der Mann war der Mund, also der Vormund der Frau. Und das wurde dann letztendlich auch gesetzlich geregelt. Also der Mann hat alles entschieden für die Frau. Er hat über die Wohnung entschieden. Er hat entschieden, ob sie arbeiten darf oder nicht. Er hat über ihr Einkommen, ihr Vermögen letztendlich entscheiden dürfen. Er hatte die elterliche Sorge. Also das war hier sehr einseitig. Ist erst ganz, ganz langsam, also nach 45 dann aufgeweicht worden. Und wir haben 58 das Gleichberechtigungsgesetz, aber das wurde dann im Endeffekt auch, hat nicht sehr viel gebracht, wenn man sich überlegt, erst 1977 war es so, dass Frauen ohne Zustimmung des Mannes arbeiten durften. Also das war bei uns schon sehr einseitig und die Hausfrauenehe, die war halt einfach der Klassiker. Und die Hausfrauenehe war bei uns gang und gäbe.
Und sie war auch gewünscht, ne? Also es muss man, also gesetzlich auch gewünscht.
Dadurch. Das war gesetzlich vorgegeben. Und im Endeffekt ist es auch nach 45, hat sich da nicht viel geändert, ja. Wir haben erst eine Änderung, und zwar war das im Jahr 2008, wo es dann darum ging, um die Erwerbsobliegenheit der Frau, dass Frauen bis zum dritten Lebensalter des Kindes nicht arbeiten mussten, dann aber schon. Seit dieser Zeit hat sich einiges geändert und jetzt arbeiten halt die Frauen mehr in Teilzeit. Auch nicht ganz voll, aber mehr in Teilzeit. Wir haben immer noch die Frauen, die dann bei der Kinderbetreuung, bei Care-Arbeiten zu Hause bleiben.
Ja, und wir kommen dazu gleich noch, aber es sei schon mal gespinkst, das, was Sie jetzt gesagt haben, was so eine Änderung war, die hat dann ja durchaus auch sehr vielen Frauen zum Nachteil gereicht. Weil es eben dazu führte, dass diese Unterhaltszahlung nicht mehr vonstatten.
Genau, das ist richtig. Anderes Thema, ja.
Ja, ja, genau. Und wichtiges, ne? Weil ich glaube, da gibt's große Unsicherheiten, wie das jetzt eigentlich genau ist. Gut, also ich dachte nur, das wäre vielleicht ganz wichtig, das einmal sozusagen als Boden zu bereiten, um zu wissen, woher wir eigentlich kommen und warum das nach wie vor alles so kompliziert ist, was wir jetzt gleich besprechen.
Da gebe ich Ihnen recht. Es ist in anderen Ländern, Sie haben es ja schon gesagt, also vorher, warum ist es bei uns in Deutschland so? Weil es eben gesetzlich zementiert war. In anderen Ländern ist es anders. In Frankreich ist es selbstverständlich, dass die Frauen auch nach der Geburt der Kinder wieder arbeiten. Und wir hatten es auch in den neuen Bundesländern. Da waren die überrascht über unser Rechtssystem, über unser Hausfrauensystem letztendlich, ja. Und das sitzt halt in vielen, vielen Köpfen, sitzt es einfach noch. Das prägt sich. Das lernen wir von unseren Müttern, von den Großmüttern. Und es ist einfach eine Tradition, die schwer zu überwinden ist.
Naja, sie ist auch deshalb schwer zu überwinden, weil in den Ländern, von denen Sie gerade sprachen, die Kinderbetreuung völlig anderen Standard hat.
Genau.
Und hier in Deutschland nach wie vor nicht.
Genau.
Was zur Folge hat, dass die Frauen zwar arbeiten sollen, aber häufig einfach nicht richtig können. Und dann ist es eben auch sehr schwer, so eine gewachsene Tradition zu ändern, weil sie de facto merken, sie stoßen da an organisatorische Grenzen.
Das ist richtig, das ist richtig. Das war gerade 2008, da waren viele Frauen sehr verzweifelt und ich kann mich erinnern, eine Mandantin, die zu mir mal gesagt hat, ich stelle ihm jetzt die Kinder vor die Tür, ich schaffe das alles nicht mehr. Also die Arbeit letztendlich und die mangelnde Kinderbetreuung, das ist natürlich ein Problem. Also da brauchen wir andere Arbeitszeitmodelle auch und wir brauchen eine bessere Kinderbetreuung, um hier wirklich wesentliche Veränderungen zu erhalten, ne?
Ja, ich find's wirklich wichtig, das immer wieder dazu zu sagen, weil häufig dann auch so ein bisschen so die Frauen wollen immer noch nicht Vollzeit arbeiten oder wollen dies nicht oder wollen das nicht und ja, können vor Lachen. Aber gut.
Sie schaffen es einfach nicht. Viele schaffen es ja nicht. Denn es ist schon eine große Belastung. Also wenn ich jetzt zwei Kinder habe, meistens ist es ja immer noch so, dass die Frauen sich dann um alles kümmern. Die haben die Dreifachbelastung, ne? Also die haben nicht nur Kinder, sondern die haben ja die Küche, den Haushalt und den Beruf dann auch dazu. Das ist schon eine Dreifachbelastung, ne?
Ja, und unsere spezielle Zielgruppe ist ja eine, bei der diese Entscheidungen alle schon gefallen sind. Ja, also das sind also Frauen, die sind jetzt, weiß ich nicht, 40, 50, Mitte 50 und tragen sich jetzt mit diesem Gedanken, deswegen hören sie diese Folge, aber die sind dann schon in eine Richtung gelaufen, die sich jetzt schwer umkehren lässt. Frau Matre, Sie treffen ja eigentlich nur Paare, die sich trennen wollen oder PartnerInnen, die das vorhaben. Was sind so die klassischen Gründe oder Impulse für die späte Trennung?
Ja, bei der späten Trennung ist es relativ häufig ja so, die haben wir erst, wenn die Kinder dann aus dem Haus sind, da sind wir wieder beim Thema und da merken eben sehr viele Paare, dass sie nur die Manager ihrer Kinder waren, dass sie sich eigentlich das in der Beziehung selber, in der Paarbeziehung verloren haben, dass sie sich nichts mehr zu sagen haben. Das ist ein Punkt und das ist dann das sogenannte leere Nest-Syndrom, das dann vorherrscht und da geht's dann oftmals auseinander, wenn man keine Kommunikation mehr hat, wenn man merkt, die Beziehung ist einfach zu Ende. Anderes ist natürlich, es gibt einige Punkte, also ein wichtiger Punkt aus meiner Sicht ist auch, dass die Lebenserwartung immer höher wird, ja, dass wir alle älter werden.
Man ahnt, man hat noch lange vor sich sozusagen.
Na, genau. Und dann fragen sich halt manche, okay, soll ich jetzt 20 Jahre noch so leben? Ja, und das, oder 30 Jahre möglicherweise. Man hat noch eine lange Zeit vor sich. Und deswegen ist es schon so, dass dann einfach auch es mehr hinterfragt wird. Ja?
Ja.
Dann sind Frauen natürlich auch mittlerweile selbstständiger, sie arbeiten und wenn dann die Rente ansteht, ist es oft so, das ist auch ein Punkt, dass sie dann wissen, okay, wenn sie sich scheiden lassen, bekommen sie ja, wenn sie jetzt weniger gearbeitet haben als der Mann, meistens ist es so, dann bekommen sie ja Rentenanwartschaften vom Mann übertragen. Bei einer langjährigen Ehe macht es sehr viel aus. Also bin ich dann unabhängig. Gerade wenn dann eine Abhängigkeit vom Mann auch besteht, dann ist oftmals schon die Entscheidung gegeben. Oder wenn der dann keinen Unterhalt zahlt. Wir haben ja auch viele Paare, die in langjähriger Trennung letztendlich auch leben. Und wenn es Schwierigkeiten mit dem Unterhalt gibt, dann ist es oft so, dass man dann sagt, okay, oder dass sich viele dann sagen, dann kriege ich zumindest meinen Unterhalt, meine monatliche Zahlung sicher, denn ich bekomme sie ja vom Versorgungsträger. Ja, also das sind da so Knackpunkte.
Aber das sind dann reden wir schon von Frauen, die in Rente sind.
Dann reden wir von Frauen, die in Rente sind.
Genau, ne? Aber also wir haben ja auch noch ein paar, die davor sind.
Ja.
Deswegen wird es jetzt gleich mit dem Unterhalt so wichtig und mit den Eheverträgen, da kommen wir gleich zu.
Ja.
Ich fand aber ganz spannend, was ich jetzt so mitgenommen habe aus dem Vorgespräch, was wir auch geführt haben, ist, dass da auch noch ein paar neue Gründe dazugekommen sind. Ich würde sagen, das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, ist so der Klassiker, dass man merkt, man hat sich so ein bisschen entfremdet und denkt, ach, mal gucken, was noch geht. Plus die Anwartschaften auf die Rente gibt's dann trotzdem.
Mhm.
Aber ich fand ganz interessant, dass auch noch so neue Dinge dazugekommen sind, war meine Wahrnehmung. Also zum Beispiel war ein Beispiel, über das wir gesprochen hatten, der Mann meldet sich sozusagen gefühlt jetzt direkt im Altersheim an und möchte jetzt gemütlich machen und die Frau denkt, hör, Moment mal, jetzt fängt das Leben doch erst an.
Jetzt fängt das Leben an. Also das sind so ganz neue, andere Lebensentwürfe. Ja, das spielt oft eine Rolle, dass man dann feststellt, jetzt möchte jeder ganz was anderes. Also wir haben natürlich jetzt, wenn ich weiß, ich habe noch eine hohe Lebenserwartung, dann habe ich natürlich auch den Wunsch der Selbstverwirklichung. Also in dem Fall, den Sie beschrieben haben, ich habe ihn ja im Buch und ich erzähle ihn auch recht gerne, denn es war wirklich interessant, weil die Frau, die hat ja dann sich ein Wohnmobil gekauft und ist durch Europa letztendlich getingelt und der Mann war im Seniorenheim. Also der Mann hatte die Frau im Seniorenheim angemeldet und sie war völlig überrascht, dass er das darf. Und ich habe ihr natürlich erklärt, dass er das nicht darf. Aber auch für ihn war es ja eigentlich selbstverständlich, weil er kommt ja auch aus einer anderen Generation und hat gedacht, er macht es jetzt für seine Frau ganz einfach.
Ja, und damit ist er ja im Grunde auch schon nicht schlecht, weil das machen ja viele nicht. Darunter leidet ja unsere Generation auch, dass dann dieses Thema des Alters irgendwie nicht geklärt ist für die Eltern. Also insofern hat er schon einen guten Move gemacht, nur hat halt nicht gefragt.
Hat nicht gefragt, eben, das ist das eine. Und es hat sich dann eben herausgestellt, dass jeder eine andere Vorstellung hat vom Leben, dass jeder eine andere Vorstellung vom Alter auch hat. Also auch da hat man halt nicht drüber gesprochen. Und es sind dann auch so diese unausgesprochenen Beziehungsverträge letztendlich, ja, wo man im Endeffekt, wo jeder eine andere Vorstellung hat. Und sie hatte halt eine andere Vorstellung vom Alter und er.
Ja, aber das finde ich ganz interessant wirklich für die Zielgruppe, die uns jetzt hört, weil ich glaube, das ist das, was passiert mit diesem Empty-Nest-Syndrom. Da hatte man nämlich bis dahin ein Ziel, nämlich die Kinder großkriegen, eine gute Familie gründen, sich dafür zusammentun, zusammenhalten, viel aushalten, damit man das hinkriegt, so eine Familie. So, und dann sind die weg, und zwar nicht komplett weg, aber halt nicht mehr im Haus. Und ich glaube, worum es bei beiden Dingen geht, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, ist, was ist denn eigentlich das neue Ziel? Das zu verhandeln in dem Alter, von dem wir jetzt sprechen. Und wenn das verpasst wird, dann merkt man, upala, wir haben uns gar nicht unterhalten und du möchtest jetzt gemütlich machen und ich möchte, keine Ahnung, nochmal studieren. Genau. Ne? So, wenn das nicht besprochen wird,
Das ist richtig. Und da ist einfach Kommunikation ist ganz wesentlich, ja, um einfach zu sehen, haben wir noch einen gemeinsamen Weg? Wo geht unsere Reise hin? Haben wir noch? Viele Paare schaffen es ja. Es löst eine Krise aus. Also diese Phase, ja, gerade wenn die Kinder aus dem Haus sind, aber dann ist einfach noch die Schwierigkeit zu sehen, gibt's einen gemeinsamen Weg? Den kann man natürlich gehen, aber hier war es dann einfach auch schon zu spät.
Ja.
Werbung.
Bevor es weitergeht, hier ein paar Worte zu unserem Werbepartner Simon Mobile. Das sind die, die mit dem Waschbär namens Simon in cooler Jeanskutte werben und ich bin heute gewissermaßen die Waschbärin und darf deshalb an dieser Stelle auf den flexiblen Simon Mobile Vertrag hinweisen. Das heißt, viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis, denn pünktlich zu seinem 5. Geburtstag schenkt Kollege Waschbär Simon euch dauerhaft mehr Datenvolumen. Zum Beispiel 70 GB ab 9,99 Euro oder 250 GB ab 21,99 Euro. Ihr seid weiterhin maximal flexibel durch die monatliche Kündigungsfrist. Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine Allnet-Flat ist auch dabei. Meno an mich-Hörerinnen erhalten als Neukundinnen bei Eingabe des Gutscheincodes MENO5 auf simon.link/meno oder in der App bis zum 26. Juli 2026 12 Monate monatlich 5 GB geschenkt. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Was ich auch noch ganz interessant fand, was Sie sagten, was neu ist, sind so diese politischen Scheidungen.
Ja.
Sagen Sie doch mal, was damit gemeint ist. Was fand ich hochinteressant in diesen Zeiten?
Das ist hochinteressant in diesen Zeiten. Ich habe es in einem Fall auch drin, dass sich Personen eben anders entwickeln. Ne? Also ich hatte den einen Fall, wo sie dann Verschwörungstheoretikerin geworden ist und in eine politisch völlig andere Richtung gegangen ist und der Mann dann sagt, okay, da kann ich nicht mitziehen, ja, das ist nicht mein Weg. Und es war auch so, dass einfach kein Verständnis mehr da ist, dass es also sich fast radikalisiert und wenn die Strömungen zu weit auseinandergehen. Also wir sehen es ja in der Gesellschaft, wir haben eine Spaltung in vielen Bereichen. Und wenn sich das in der Ehe irgendwann dann auch entwickelt, dass hier eine Spaltung da ist, dann gibt's eben auch den Cut. Das sind wirklich neue Entwicklungen.
Ja, das finde ich super spannend, weil das einfach zeigt, was wir vorhin auch schon besprochen haben, dass gesellschaftliche Entwicklungen sich immer auch in Paarbeziehungen niederschlagen. Ne?
Genau.
Also so wie das mit der Traditionsehe früher war, ist es jetzt eben mit dem politischen Zwist oder der Spaltung, dass die auch sozusagen in den Paarbeziehungen greift. Das fand ich nochmal ganz, ganz interessant zu erwähnen. Damit hängt was zusammen, was wir nachher besprechen werden, nämlich das Trennungsjahr. Manche sind dann so geschockt von der Entwicklung, dass sie so schnell wie möglich irgendwie raus wollen. Ob das sinnvoll ist und ob das geht und wie das überhaupt alles funktioniert, das schauen wir gleich. Ich würde gerne einmal beginnen mit der Trennung, also nicht mit der Scheidung.
Ja.
Manche Paare sagen ja so durchaus im Frieden, so das haben wir jetzt gut hingekriegt und jetzt lass mal irgendwie jeder für sich machen. Wir trennen uns jetzt einfach und Scheidung brauchen wir gar nicht. Was gibt es da zu bedenken?
Also ganz wichtig ist bei der Trennung, dass der Unterhalt festgelegt wird. Und wichtig ist auch, dass das Vermögen, wenn Vermögen vorhanden ist, meistens wird's ja dann geteilt oder die Paare sagen, ja, wir waren ja so fair zueinander, wir haben das Vermögen geteilt und jetzt ist alles bestens. Aber da besteht eben ein ganz großes Risiko, wenn ich das nicht dingfest mache, wenn ich hier keine Gütertrennung vereinbare und dann keinen Ehevertrag mache, dass dann die Gefahr besteht bei einer langjährigen Trennung, dass der eine eben das Vermögen verschwendet. Ja, und der andere spart und muss dann nochmal teilen. Denn maßgeblich ist der Tag der Zustellung des Scheidungsantrages, auch wenn ich zum Trennungszeitpunkt zurückgehen kann, aber wenn ich das Vermögen einfach oder das Geld verbrauche, ganz normal verbrauche, dann ist es weg. Und dann ist es eine illoyale Vermögensverschiebung würde dazugerechnet werden. Aber wenn es normal verbraucht wird, ist es das eben nicht. Und dann hat derjenige oder diejenige, der spart, einfach das Nachsehen.
Also ich sag mal ein Beispiel, die trennen sich gütlich. Nach 15 Jahren sagt der Mann, ach weißt du was, jetzt habe ich doch eine andere Frau kennengelernt, die möchte ich jetzt heiraten, jetzt möchte ich doch die Scheidung.
Ja.
Hat aber in der Zeit sich 3 Segeljachten gekauft und das Vermögen, was es danach zu verteilen gibt, ist dann eben dementsprechend klein.
Genau.
Wenn es überhaupt ein Vermögen gab, von dem man 3 Segeljachten kaufen kann. Das ist mal ganz, also sehr weit weg von der Realität aller unserer Hörerinnen. Aber ich will nur sagen, also das ist sozusagen, um das mal ganz lebhaft zu machen. Also es geht wirklich darum, dass man zu dem Zeitpunkt, zu dem man sich trennt, wenn ich sie richtig verstehe, festlegt, wie viel ist da, dann eine Gütertrennung macht und vielleicht dann nochmal einen Ehevertrag macht, in dem festgeschrieben ist, das und das gibt es jetzt und so teilen wir es auf.
Genau. Also diese Gütertrennung beinhaltet das ja. Die Gütertrennung muss notariell beurkundet werden. Mhm. Also das muss dann ein Ehevertrag gemacht werden. Da muss einfach dann alles geregelt werden.
Okay, damit nicht einer das gemeinsame Vermögen anknabbert und nachher ist nichts mehr zum Verteilen da.
Ja, also was ich auch häufig habe, ist, dass dann plötzlich jemand wieder zurückkehrt zur Pflege letztendlich, ich habe es in einem Fall beschrieben, auch in meinem Buch, da hat sich der Mann getrennt, hatte eine jüngere Frau und dann wurde er krank und kam dann wieder zurück und wollte, dass die Frau ihn pflegt. Und er hat das ganze Vermögen verbraten gehabt, sie hatte gespart und sie musste erst dann nochmal teilen.
Ja, also das, ich will nur das einmal dingfest machen, das bedeutet, wer sich nicht trennt, ist auch dafür zuständig juristisch, für dieses finanzielle Einspringen, wenn der noch Ehepartner dann ein Pflegefall wird.
Das ist richtig, wenn der noch Ehepartner ein Pflegefall wird, dann bin ich muss die Pflegeleistung nicht selbst erbringen, aber finanziell bin ich dann mitverantwortlich. Also es wird zunächst, werden die Gelder des zu Pflegenden verbraucht, ja, wenn er Vermögen hat, wird zunächst sein Vermögen verbraucht. Aber es wird, wenn es Restbeträge gibt, die zu zahlen sind, und es ist meistens so, dass es ja nicht reicht für die Pflege, dann gibt es einen Unterhaltsanspruch und dann kommt der andere Ehegatte, ist dann verpflichtet zu zahlen.
Und das kann man auch nicht im Ehevertrag dann regeln, dass das nicht der Fall ist. Das ist einfach gesetzlich so geregelt.
Auf damit den Trennungsunterhalt kann ich nicht verzichten. Also das geht nicht. Dann müsste man die Scheidung einreichen. Und das ist auch ein Grund, warum dann oftmals die Scheidung eingereicht wird. Und da ist es natürlich wichtig, wenn ich frühzeitig zum Beispiel bei einer Trennung das geregelt habe, wenn ich sage, okay, wir trennen uns, werden lange getrennt leben, dann mache ich einen Ehevertrag und mache dann einen Unterhaltsverzicht für den nachehelichen Unterhalt. Ja, also für den Trennungsunterhalt kann ich nicht verzichten, auf den nachehelichen Unterhalt kann ich verzichten. Und wenn ich in dem Zeitpunkt, wo ich jetzt weiß, aha, es wird wahrscheinlich derzeit keine Pflege eintreten, wenn ich in dem Zeitpunkt den Ehevertrag mit dem Unterhaltsverzicht, dann ist es wirksam. Ansonsten wäre dieser Verzicht unwirksam, weil es ja dann sage ich jetzt mal, zu Lasten der Sozialhilfeträger oder der Versorgungsträger.
Genau,
geht.
Das will der Staat natürlich auch nicht, oder der Sozialhilfeträger, genau.
Das geht nicht.
Okay, das bedeutet aber jetzt nochmal für mich zum Verständnis, wenn man sich trennt, dann kann auch Unterhalt gezahlt werden, der heißt dann Trennungsunterhalt.
Genau.
Und Sie sagen, aus dem kann man sich aber nicht rausschälen, das heißt, Nein. Den kriegt auf alle Fälle jeder?
Ja, also auf den Trennungsunterhalt kann man nicht verzichten. Bei Paaren ist es so, die machen ihn dann möglicherweise nicht geltend oder die machen geringeren Trennungsunterhalt geltend. Aber ich darf jetzt in keinem Vertrag einen Verzicht aufnehmen für den Trennungsunterhalt.
Ja. Aber Unterhalt ist doch eigentlich genau das Problem, was wir haben seit dieser Gesetzesänderung 2008. Ist der denn selbstverständlich, dass ich den kriege? Also mal angenommen, ich war jetzt 15, 20, 25 Jahre verheiratet, wir trennen uns und jetzt müssen wir eine Gütertrennung machen und einen Ehevertrag und diesen Unterhalt festlegen. Wird der dann sicher gezahlt und sicher gewährt vom Gesetzgeber? Also vom Gesetzgeber nicht gezahlt, aber gewährt?
Also es ist so, der Unterhaltsanspruch besteht dann, wenn Einkommensunterschiede gegeben sind. Ja, das ist der sogenannte Aufstockungsunterhalt. Wenn Kinder da sind, habe ich einen Betreuungsunterhalt. Aber da habe ich dann den Aufstockungsunterhalt. Das heißt, wenn einer mehr verdient als der andere, dann kann ich den Unterhalt verlangen. Und den Unterhalt bekomme ich aber erst dann, wenn ich den anderen aufgefordert habe. Also das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt für die Trennung, wenn wir bei der Trennung sind, dass ich den anderen auffordern muss, Unterhalt zu zahlen. Es reicht schon aus, wenn ich ihn auffordere, sein Einkommen offenzulegen und dann erst gibt's den Unterhalt. Und das ist die sogenannte Inverzugsetzung. Also ich muss ihn in Verzug setzen, Unterhalt zu bezahlen. Und wenn dieses Schreiben raus ist, das muss ich nachweisen, dass der andere Ehegatte dieses Schreiben erhalten hat. Ab diesem Zeitpunkt bekomme ich dann Unterhalt.
Okay, also wir halten fest, diese gütliche Trennung, wunderbar, aber da gibt es wirklich sehr, sehr wichtige Dinge zu beachten, nämlich, dass man zuständig ist und bleibt für die Pflege des noch Ehepartners, jedenfalls finanziell, wenn dessen Geld aufgebraucht ist, plus, ja, genau, was wir eben gerade besprochen haben, ne, dass dieser Unterhalt auch angefordert werden muss, damit man finanziell über die Runden kommt, wo man zusammen
so ist es.
Vorher verdient hat.
Und der Trennungsunterhalt ist nur ganz wichtig, das zu unterscheiden, den Trennungsunterhalt vom nachehelichen Unterhalt. Ne? Also dass ich eben auf den kann ich nicht verzichten, auf den nachehelichen schon. Aber den nachehelichen Unterhalt bekomme ich dann für den Zeitraum, also ein Drittel bis ein Viertel, also in der Regel bei uns hier in München ein Drittel der Ehezeit.
Aber nachehelich heißt nach der Scheidung.
Nach der Scheidung, genau.
Genau, dazu kommen wir nämlich jetzt.
Okay.
Sie selbst haben ja sich scheiden lassen, wenn ich es richtig behalten habe, mit um die 40.
Ja.
Sie sind ja eigentlich Profi auf dem Gebiet.
Ja.
Wie haben Sie es erlebt? Gab es da trotzdem Fallstricke, die Ihnen vorher nicht so klar waren?
Wir hatten einen Ehevertrag.
Aha.
Also okay, insofern war es da unproblematisch. Wir hatten einen Ehevertrag. Aber es war so, die Vermögensauseinandersetzung, die habe ich ja dann trotzdem, auch wenn ich Gütertrennung habe. Wir haben gemeinsame Immobilien gekauft, gemeinsame Sachen gehabt und die mussten dann auseinanderdividiert werden. Also das ist natürlich schon eine Sache, die ich trotzdem, auch wenn ich einen Ehevertrag habe, wenn ich Gütertrennung habe, wenn ich gemeinsames Vermögen mir anschaffe, dann muss ich das auseinanderdividieren.
Ja, das ist ja der mühsame Teil. Aber ein Ehevertrag, vielleicht nochmal dazu, die uns hören und die jetzt vielleicht sich auch gar nicht unbedingt trennen wollen, aber denken, stimmt, das wollten wir immer mal machen, aber irgendwie immer denken, ach komm, egal. Warum nicht egal und warum würden Sie vielleicht auch jetzt jedem noch raten, das zu tun und was sollte da rein?
Also ein Ehevertrag ist in der Tat nicht egal. Ich finde einen Ehevertrag ganz wichtig und zwar warum? Ein Ehevertrag spart Zeit, Geld und Nerven. Ja, und den sollte man frühzeitig schließen. Also man kann ihn vor der Eheschließung, man kann ihn auch nach der Eheschließung schließen. Und ich sage immer, Verträge schließt man, wenn man sich verträgt. Hier kann man Regelungen aufstellen für eine Scheidung, damit man eben keinen Rosenkrieg hat.
Aber da muss ich einmal kurz reinspringen, weil die Frauen, die uns hören, da ist das wahrscheinlich schon lang her, die Eheschließung. Sollten die das trotzdem noch machen?
Ja, natürlich. Wenn man miteinander sprechen kann, wenn man miteinander redet, dann ist es immer besser, einen Ehevertrag zu schließen. Denn man weiß ja nie, Worst Case kann immer kommen. Ja, wir haben eine wirklich prozentual eine sehr hohe Scheidungsrate bei langjährigen Ehen, also die ist ansteigend. Und ich finde schon, dass jede Frau für sich selber auch sorgen sollte.
Ja, meine Information war, letztendlich ist es vom Gesetzgeber ganz gut geregelt. Und nur bei speziellen Voraussetzungen sollte man einen Ehevertrag machen. Was glauben Sie denn, muss denn da rein? Also was regelt denn der Gesetzgeber nicht, wo Frau sich schützen sollte mit einem Ehevertrag oder absichern, sagen wir mal?
Also, was muss in den Ehevertrag rein? Ich kann im Ehevertrag ganz individuelle Gestaltungen machen. Ich kann meinetwegen einen dauerhaften Unterhalt letztendlich auch regeln. Ich kann den Versorgungsausgleich regeln. Ich kann den Versorgungsausgleich anders regeln. Oftmals ist es ja so, dass Frauen dann in ihrer Immobilie bleiben wollen, ja, wenn eine Immobilie angeschafft ist. Sie können es aber nicht ausgleichen. Sie können es nicht zahlen. Also mache ich das dann so, dass den Männern ist die betriebliche Rente so wichtig, dass sie weniger Rente bekommen, dass auf einen Teil der Rente verzichtet werden kann und dann kann sie im Haus bleiben. Also man muss wirklich individuell sich die Sachen anschauen und individuelle Regelungen treffen. Es ist nicht mehr so wie früher, wurden ja die Eheverträge von der Stange letztendlich gemacht, diese 0815-Verträge, wo auf alles verzichtet wurde. Heute machen wir den vorsorgenden Ehevertrag. Was bedeutet der Vorsorge-Ehevertrag? Also man macht sich von den gesetzlichen Vorgaben unabhängig. Also ich kann zum Beispiel da auch einen lebenslangen Unterhalt machen. Ich kann einen dauerhaften Unterhalt vereinbaren. Ich kann einen ehebedingten Nachteilsausgleich regeln. Also wenn ich Care-Arbeit leiste, wenn ich die Mitarbeit im Betrieb letztendlich, wir haben viele Unternehmerehen, wo das auch nicht genau geregelt ist, kann die Mitarbeit im Betrieb regeln. Ich kann den Nachteilsausgleich gibt's oft auch, wenn ich jetzt den Wegzug habe, Frauen, die selbstständig sich gemacht haben und dann weggezogen sind und dann keine Möglichkeit mehr haben, die Selbstständigkeit aufzubauen, haben wir auch relativ oft, dann habe ich einen Nachteilsausgleich. Wenn ich jetzt da einen Prozess drüber führen müsste, ist der schwierig. Aber ich kann hier eben das, wenn ich mich noch vertrage, wenn ich mich verstehe, kann ich hier eine Regelung treffen, die einfach das ausgleicht und gut ist. Und da gibt's ganz unterschiedliche und viele Möglichkeiten.
Ja, aber nehmen wir mal an, die Lage ist schon angespannt und die Frauen, die Ihnen jetzt zuhören, denken, oh Gott, das könnte ich mit meinem Mann alles gar nicht besprechen. Der würde sofort riechen, dass ich mich trennen will oder würde mir das irgendwie unterstellen. Und das kriegen wir nicht geregelt. Ich will mich jetzt scheiden lassen. Ich höre das eigentlich nur, um jetzt loszulaufen. Also es gibt keinen Ehevertrag, gehen wir mal davon aus. Was ist denn dann die gesetzliche Regelung bezüglich Unterhalt? Also nach ehelicher Unterhalt, also sprich nach Scheidung. Habe ich darauf überhaupt noch Anspruch seit 2008 oder gar nicht mehr?
Ich habe schon den Anspruch, wenn ein Einkommensunterschied besteht. Also wenn jetzt der Mann mehr verdient als die Frau, ja, dann bekomme ich den sogenannten Aufstockungsunterhalt. Und der wird dann errechnet und es muss natürlich, ist auch immer die Frage, wo bin ich in einer Wohnung, da müsste ich mir einen Wohnwert anrechnen lassen. Sind also natürlich viele kleine Details, aber vom Grundsatz her, der Aufstockungsunterhalt bleibt und der Aufstockungsunterhalt besteht. Und diesen Aufstockungsunterhalt, den habe ich für ein Drittel der Ehezeit. Also wenn ich jetzt 21 Jahre verheiratet war, bekomme ich 7 Jahre Unterhalt.
Okay, danke, dass Sie das gerechnet haben. Jetzt habe ich überlegt, wie kann ich mich jetzt um die Rechnung drücken? Vielen Dank, haben Sie das gemacht. Okay, aber die hätte ich noch hingekriegt. Aber eben so dieser Betreuungsunterhalt so nach dem Motto, das Kind ist 14 und kann immer noch nicht alleine Pausenbrot schmieren und deswegen kriege ich jetzt noch mindestens 6 Jahre Unterhalt, das gibt's halt nicht mehr. Das ist nur bis zum dritten Lebensjahr, oder?
Da gibt's bis zum dritten Lebensjahr. Und nach dem dritten Lebensjahr ist es so, das sind elternbezogene und kindbezogene Gründe. Deswegen kann weiterhin Unterhalt verlangt werden. Ja.
Also zum Beispiel, das Kind ist besonders betreuungsintensiv, weil es behindert ist zum Beispiel.
Genau. Dann das Kind, okay. Ja. Oder ich habe keine schwierige Betreuungssituation, habe keinen Kindergartenplatz oder sowas oder keine Betreuung nach der Schule. Deswegen arbeiten ja viele Frauen jetzt auch Teilzeit, ja. Und da, weil es die Betreuungssituation noch nicht gibt,
ja,
und da kann ich dann auch noch, da gibt es dann den Aufstockungsunterhalt meistens, weil die Frauen ja weniger verdienen als die Männer.
Ja, vielleicht noch einmal zu diesem terminlichen Ablauf. Also mal angenommen, ich möchte das wirklich machen, ich will mich wirklich scheiden lassen. Es ist jetzt beschlossen. Dann haben Sie vorhin schon erwähnt, es gibt diesen Termin, wo der Scheidungsantrag zugestellt wird. Das scheint mir wichtig zu sein. Was hat es damit auf sich?
Also dieser Tag der Zustellung des Scheidungsantrages ist ganz wichtig. Also an diesem Tag, und zwar genau der Tag ist der Stichtag, muss ich Auskunft erteilen zum Endvermögen. Das ist wichtig im Zugewinn. Ja. Mhm. Und zwar ist eben Zugewinn, errechnet man Anfangsvermögen und Endvermögen. Man stellt eine Bilanz auf, ja. Und da sagt man Endvermögen minus Anfangsvermögen, das ist der Zugewinn. Also viele meinen auch, naja, das Anfangsvermögen ist nicht so wichtig. Je höher das Anfangsvermögen, umso geringer ist einfach der Zugewinn. Deswegen sollte man gucken, dass man möglichst viele Unterlagen zum Anfangsvermögen auch hat. Ja, also das ist einmal Zugewinn. Dann ist diese Tagzustellung des Scheidungsantrages aber auch wichtig beim Versorgungsausgleich. Bis dahin errechnen sich die Rentenanwartschaften. Mhm. Und was man nicht vergessen sollte, ist auch der Tag ist wichtig für das Erbrecht. Also demjenigen, dem der Scheidungsantrag zugestellt wird, der erbt nicht mehr. Mhm. Und der andere erbt aber noch. Also wenn ich jetzt als Ehefrau meinem Mann den Scheidungsantrag zustellen lasse, erkläre ich praktisch, so, du erbst jetzt nichts mehr, er erbt dann nicht mehr. Umgekehrt, wenn der Mann jetzt überhaupt nichts macht, ja, Kopf in den Sand steckt, gibt's ja auch, dann erbe ich aber immer noch vom Mann, wenn er stirbt. Mhm. Erst wenn er auch den Scheidungsantrag stellt oder entsprechende Erklärung abgibt, dann erbe auch ich nichts mehr.
Okay, apropos Erbe, Sie haben gesagt, Anfangsvermögen plus, beziehungsweise das Vermögen, was jetzt da ist, minus Anfangsvermögen, das ist dann der Zugewinn. Dazu zählt Erben auch, also wenn ich in dieser Zeit schon geerbt habe, inwiefern fällt Erbe mit in den Zugewinn?
Also das Erbe ist so, das fällt als sogenanntes privilegiertes Anfangsvermögen ins Anfangsvermögen.
Ja, ja, oder es kommt während der Ehe?
Während der Ehe, ich rechne es dem Anfangsvermögen zu, aber dann zu dem Tag, wo ich geerbt habe. Also meinetwegen, ich habe 2010 geheiratet, 2015 habe ich geerbt, dann fällt es 2015 rein. Warum nimmt man genau diesen Tag? Weil das Erbe an sich nicht reinkommt, sondern nur die Wertsteigerung ab diesem Tag.
Also ich habe zum Beispiel ein Aktiendepot, das fällt nicht darunter, aber der Gewinn seit diesem Erbtag,
Der fällt dann darunter, genau. Mhm. Und die Werterhöhung, also bei Immobilien haben wir ja gerade in München auch eine unheimliche Wertsteigerung gehabt. Mhm. Also diese Wertsteigerung, die fällt dann darunter. Und ich nehme sonst normalen Verbraucherpreisindex, also bei normalen Gütern wäre es jetzt nicht der Fall, aber ich nehme den Verbraucherpreisindex, den rechne ich hoch bis zum Endvermögen. Also stelle das auch ins Endvermögen ein. Und dann habe ich aber hier zum Beispiel eine unheimliche Werterhöhung, weil die Immobilienpreise so gestiegen sind. Oder wenn ich einen Acker geerbt habe und der wird dann Bauland. Das ist
meistens. Und das ist auch der Fall, wenn nur eine Person auf die Immobilie eingetragen ist?
Genau, das ist ja, ich rechne das eigentlich von immer der Person zu. Ich muss quasi im Zugewinn eine Bilanz aufstellen. Mhm. Also für jeden Ehegatten. Ich rechne für jeden Ehegatten das Anfangsvermögen und das Endvermögen. Und der Person, die geerbt hat, der rechne ich das zu. Also habe ich für jeden diese Bilanz. Ich sage meinetwegen, die Immobilie hat 150.000 Euro gehabt 2015 und jetzt hat sie 300.000 Euro. Also habe ich einen Zugewinn von 150.000.
Ja. Und das wird dann gegengerechnet sozusagen. Genau. Also wer wie viel hat und dann kommen wir beim Zugewinn raus. Okay. Vielleicht noch einmal zu dem speziellen Fall, den Sie auch schon angesprochen hatten, der, glaube ich, sehr, sehr häufig vorkommt. Ich hatte das jetzt gerade jüngst in einem Gespräch, wo ich fast vom Glauben abgefallen bin, wo eine Frau wirklich in zwei Ehen über 450 Euro Basis angestellt war beim Ehemann, um irgendwie so ein bisschen krankenversichert zu sein, aber sehr viel mitzuarbeiten im Betrieb. Und als dann die Scheidung kam, sozusagen, ja, was passiert denn dann eigentlich?
Ja, da ist das Problem.
Kaum eigene Rente.
Und wenn der Ehemann eben keine Rente hat, dann muss sie sogar ihre Rente noch abgeben. Aber da ist es so, da kann man entsprechend einen Antrag stellen, dass sie also nicht die eigene Anwartschaft noch abgeben muss. Und das ist auch wichtig, in einem Ehevertrag zu regeln.
Darf ich einmal ganz kurz zur Erklärung sagen, weil die Leute denken jetzt so, hä, wieso das denn? Jemand, der selbstständig ist und einen Malereifachbetrieb hat, der hat keine gesetzliche Rente und deswegen kann das passieren, dass die Frau dann von ihrer Mini-Rente auch noch was abgeben muss. Richtig,
genau,
ne?
Genau, okay. Das ist richtig. Und auch das kann ich in einem Ehevertrag wieder regeln. Und zum Erbrecht nochmal, zum Erbe, das ich erhalte, auch das kann ich herausnehmen aus dem Zugewinn, wenn ich eine modifizierte Zugewinngemeinschaft mache. Da muss ich keine Gütertrennung machen, sondern die modifizierte Zugewinngemeinschaft, dann habe ich das Erbe heraus. Also das sind einfach Möglichkeiten, hier möglichst, sage ich jetzt mal, einvernehmlich und stressfrei aus so einer Ehe herauszugehen.
Ist die Frau in irgendeiner Form vom Gesetzgeber geschützt dann? Weil sie wird ja kaum eine eigene Rente haben. Also in Sachen Unterhalt meine ich jetzt.
In Sachen Unterhalt, den Unterhalt bekommen sie dann schon. Ne? Ja. Also dann muss sie halt den Unterhalt geltend machen.
Wenn okay, sie aber da hat sie auch ein Recht drauf, obwohl es eigentlich keinen Unterhalt mehr gibt.
Ein Aufstockungsunterhalt wird es ja dann wohl auch geben. Den Unterhalt müsste sie dann geltend machen.
Genau, aber es ist nochmal ganz wichtig, das haben Sie ja vorhin schon gesagt, man muss ihn halt auch geltend machen, nur dann hat es Geltung.
Genau, so ist es.
Sagen Sie gerne nochmal, was ist die modifizierte Zugewinngemeinschaft?
Die modifizierte Zugewinngemeinschaft ist eine Möglichkeit und da kann man zum Beispiel bestimmte Vermögenswerte aus dem Zugewinn herausnehmen. Viele junge Paare, die heute kommen, die nehmen zum Beispiel eben das Erbe heraus. Wir haben ja die junge Erbengeneration und da ist es oft so, dass die es selbst schon für als ungerecht ansehen, dass sie sagen, okay, das ist dein Erbe und da ist mein Erbe. Ich möchte nicht an deinem Erbe partizipieren. Und da kann ich mit einer modifizierten Zugewinngemeinschaft so ein Erbe herausnehmen. Ich kann auch ein Unternehmen herausnehmen, aber das muss man natürlich diskutieren, weil Unternehmen ist die Unternehmer-Ehe, da muss die Frau dann schon entsprechend abgesichert sein.
Ne? Genau, weil das ist nämlich das, was ja häufig in Eheverträgen dann passiert in der Vergangenheit, ist, dass natürlich so ein Unternehmen geschützt werden soll vor dem, in Anführungsstrichen, Zugriff der Ehefrau, wenn man sich trennt. Also unternehmerisch total nachvollziehbar, aber dass man dann nicht komplett in die Röhre guckt, darauf sollte man halt auch achten.
Das ist ganz wichtig. Also ohne eine Kompensation oder irgendein Äquivalent dazu kann man das nicht machen. Also da muss schon ein entsprechender Ausgleich geschaffen werden. Und da hat man einfach halt die Möglichkeit auch zu verhandeln, ne?
Ja, ganz platt gefragt, was kostet eine Scheidung?
Ganz platt gesagt, es kommt drauf an.
Das heißt, ja, super, na die, super.
Die typisch juristische Antwort würde ich jetzt mal sagen. Also es ist ja so, eine Scheidung, da wird das Einkommen gerechnet, es wird das Vermögen mitgerechnet, allerdings nur zu 5%. Und je höher natürlich das Vermögen ist und je höher das Einkommen ist, umso teurer. Meine durchschnittliche Scheidung fangen wir mal mit 3.000, 4.000 Euro an. Mhm. Ja, aber man kann das auch im Internet sich gut mal durchrechnen. Es gibt ja da einige Plattformen, wenn man das eingibt, kann man selber auch schon mal ausrechnen.
Ungefähr, wo man landet.
Wo man ungefähr landet, da muss man das Einkommen eingeben, das Vermögen eingeben und dann sieht man, wo man da entsprechend landet. Für die außergerichtlichen Sachen kann man heute immer mehr, kann man eine Stundenhonorarvereinbarung machen.
Und wer zahlt's?
Ja, das ist in Scheidungsangelegenheit schon so, dass es hälftig bezahlt wird.
Mhm. Also auch wenn jetzt einer gar nicht will, dann muss er trotzdem zahlen.
Muss er trotzdem zahlen, ja. Also ist da einfach so.
Okay. Und wenn ich, das haben Sie ja schon erwähnt, aber ich will es nochmal sagen, also wenn mir jetzt jemand einen Scheidungsantrag zustellt, entweder ich jemandem oder mir jemand und derjenige oder ich reagiere nicht, dann haben wir dieses Problem, dass es aber trotzdem sozusagen anhängig ist. Also der Antrag ist ausgesprochen und nur weil ich ihn nicht annehme, gut, kann sie vielleicht nicht vollzogen werden. Kann das passieren, dass jemand das einfach sagt, nö, mache ich nicht? Kann das Gegenüber das sagen?
Ja, so dieses Prinzip Kopf in den Sand stecken gibt's immer wieder. Aber das bringt eigentlich auch nichts und das hilft auch nichts. Sie haben ja gesehen, im Erbrecht hat's Nachteile. Ich habe in der Regel nach 8 bis 10 Monaten gibt's ja den Gerichtstermin. Ja. Mhm. Und da ist es dann so, wenn man dann nicht erscheint, dann gibt's halt dann Ordnungsgeld. Also da sollte man einfach kooperieren, weil auch wenn ich den Versorgungsausgleich, ich habe ja die Unterlagen zum Versorgungsausgleich, wenn ich die auch nicht bringe, auch da gibt's natürlich können Zwangsgelder verhängt werden.
Okay, also bringt nichts.
Es bringt im Grunde genommen nichts, nur Ärger und Kosten.
Wir haben schon vorhin gesprochen, Sie haben gesagt, nach 8 bis 10 Monaten gibt's den Termin, aber es gibt ja das Trennungsjahr. Was ist denn das?
Also das Trennungsjahr, das muss eingehalten werden. So die ganz schnelle Scheidung ist natürlich schwierig. Die gibt's eben nicht, dass ich meine, so heute trenne ich mich und morgen bin ich geschieden. Also Das Trennungsjahr, die Einhaltung des Trennungsjahres ist Voraussetzung, um einen Scheidungsantrag zu stellen. Da ist natürlich so, dass es natürlich ein Graubereich ist. Viele sagen dann, wir leben schon so und so lange getrennt, kann man nicht kontrollieren, nicht überprüfen.
Aha, das heißt, ich muss, wenn ich mich scheiden lassen will, muss ich ausziehen.
Muss ich ausziehen? Das ist natürlich dann die sicherste Sache. Man kann aber auch innerhalb der Ehewohnung getrennt leben. Da kommt es halt darauf an, das heißt Trennung von Tisch und Bett, da kommt es dann darauf an, ob sich beide darüber einig sind, wann denn dann die Trennung tatsächlich war. Also Trennung innerhalb der Wohnung. Wenn es streitig ist, ist es oftmals sehr schwierig. Und wenn Paare sich einig sind, kann man da durchaus auch einen eventuell früheren Zeitpunkt nehmen. Das machen manche Paare.
Ne? Okay, gut. Aber für die, die sich nicht einig sind, mag er jetzt nicht morgen loslaufen und sagen, jetzt reiche ich die Scheidung ein, weil ich erst dieses Trennungsjahr auf dem Papier festgehalten habe.
Das ist das Problem. Da ist es dann so, da ist es am sichersten, wie Sie es vorher gesagt haben, dass ich dann ausziehe. Also wenn es wirklich streitig ist. Ne?
Der Grund, weswegen manche sich ja zur Trennung statt zur Scheidung ja hintendieren, ist ja die Witwenrente. Aha. Was ist das und ja, warum geht es nur bei Trennung?
Also wenn ich getrennt bin und der Ehepartner stirbt, dann bekomme ich die Witwen- oder Witwerrente und die ist 60% in der Regel. Ne? Wenn ich jetzt mich scheiden lasse, dann wird der Versorgungsausgleich durchgeführt. Das bedeutet, die Rentenanwartschaften, die man während der Ehezeit erworben hat, die werden geteilt. Also jeder bekommt die Hälfte der Rentenanwartschaften vom anderen. Und das ist halt dann bezogen nur auf die Ehezeit, ja, und das sind 50%. Und deswegen, aus dem Grund, lassen sich eben manche Paare nicht scheiden.
Weil es anders besser geht. Was ist denn eigentlich mit so Sachen, die jetzt nicht gesetzliche Rente sind, sondern wenn jemand zum Verband angehört und da so diese berufstypischen Altersversorgung abschließt, gilt das da auch, dass das geteilt wird oder gilt es nur für die gesetzliche Rente?
Nein, es wird alles geteilt. Es werden alle Rentenanwartschaften abgefragt und es wird alles geteilt. Also private Rentenanwartschaften, gesetzliche Rentenanwartschaften, die werden dann alle abgefragt und werden alle geteilt.
Und hier noch eine Neuigkeit in eigener Sache. Am Mittwoch, den 16. April, startet der neue Finanznewsletter der Brigitte Academy, What the Finance? Denn es ist nie zu spät für mehr Finanzwissen und um das Thema Geld endlich anzupacken. Und das gilt erst recht in der Lebensmitte und übrigens auch erst recht, wenn die Kurse schwanken. Der Newsletter kommt alle 2 Wochen als E-Mail mit praktischen Tipps für den Alltag, Inspiration und Expertinnenwissen. Finanzen einfach erklärt. Von Frauen für Frauen. Den Anmeldelink findet ihr in den Shownotes.
Vielleicht eine Sache noch, dieses Zusammenfassen noch einmal. Also wir haben festgehalten, es muss ein Trennungsjahr geben. Dann gilt der Moment, in dem der Scheidungsantrag zugestellt wird, gilt als der Stichtag für diese ganze finanzielle Soße sozusagen. Genau. Und wenn ich sie richtig verstanden habe, dann kann es nicht schaden, wenn ich das wirklich vorhabe, zu wissen, was es eigentlich ist. Unser finanzieller Stand. Das ist nämlich auch was überhaupt nicht selbstverständlich ist in vielen Ehen offensichtlich. Dass man weiß, was haben wir eigentlich und wem gehört was?
Also Transparenz ist das Allerwichtigste, finde ich. Und da sollten Frauen wirklich auch dafür sorgen, dass sie Bescheid wissen. Und das ist wirklich auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ich erlebe es häufig, dass Frauen kommen und gar nicht wissen und sagen, ja, ich bin hier eingetragen im Grundbuch. Das Grundbuch, das gehört doch mir, die Immobilie. Dann sage ich, waren Sie denn beim Notar? Nee, war ich nicht. Und wenn man dann fragt, ja, was ist, dann sind sie tatsächlich nicht eingetragen. Also man sollte sich wirklich um die Finanzen mehr kümmern. Das ist also so ein großes Anliegen. Ich glaube, da müssen wir Frauen alle viel, viel lernen, dass wir einfach unproblematischer mit den Finanzen auch umgehen und uns einfach drum kümmern. Und ja, natürlich, bitte. Wenn ich weiß, es geht irgendwo in Schieflage und ich weiß, aha, da will mich jemand jetzt, sag ich mal, nicht großzügig oder nett behandeln, dann muss ich einfach schauen, dass ich alle Unterlagen mir besorge. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Bevor man die Scheidung einreicht, dass man irgendwie weiß,
bevor man sich trennt. Man weiß ja, wenn es kriselt, ne?
Ja, genau. Also, dass man sich da schlau macht und notfalls auch tatsächlich Sachen kopiert.
Kopieren und auch die Steuererklärungen und nicht einfach unterschreiben. Das ist auch so ein Thema. Viele Frauen, die unterschreiben halt einfach mal schnell eine Steuererklärung. Ja? Mhm. Und da haben sie aber das Recht, bei der Zusammenveranlagung, dass sie sich da eine Kopie machen. Ja? Mhm. Und ich meine, da muss ich halt zum Finanzamt, mühsamer dann alles, da muss ich zum Finanzamt hingehen, da muss ich beim Finanzamt schauen, dass ich das da bekomme. Steuerberater geben es dann auch oftmals nicht raus und so weiter. Oder wir müssen klagen, dass wir die Auskunft kriegen. Also man vereinfacht sehr, sehr viel, wenn man viel weiß. Wenn die Ehe auch transparent ist und wenn ich selber auch weiß, okay, wo stehen wir? Und das kann man lernen, auch einzufordern während bestehender Ehe.
Besser kann man nicht enden. Ja. Doch, eine Sache würde ich gerne noch besprechen. Sie haben ja in Ihrem Buch auch die psychologischen Aspekte einer späten Scheidung mit behandelt. Warum? Warum war Ihnen das wichtig?
Das ist mir sehr wichtig. Jede Scheidung braucht eine Aufarbeitung. Ja, und weil es auch dann leichter ist. Und nicht nur das, weil ich ja dann den neuen Weg einfach auch anders angehen kann. Mhm. Und ich muss die Scheidung, ich muss auch verstehen lernen, was da alles passiert, warum ist mir das jetzt passiert, ja. Das macht den kompletten Scheidungsweg einfacher und das macht auch die Verhandlungen einfacher. Wir haben ja da 10 Tipps drin auch, letztendlich für eine gewaltfreie Scheidung, sage ich jetzt mal. Mhm. Und diese Tipps sind einfach schon auch wichtig, damit es konfliktarm letztendlich auch läuft.
Ja, und dass man neu starten kann. Ich meine, Sie haben es ja gemacht. Sie haben sich mit 40 scheiden lassen und haben gesagt, das war eine gute Entscheidung, weil Sie sich danach neu aufstellen konnten.
Und viele Frauen haben halt einfach auch Angst. Und die haben Angst, diese Wege zu gehen. Und diese psychologische Begleitung ist da so wichtig, diese Angst, diese Ängste zu überwinden. Ne? Die juristische Begleitung ist wichtig, um die Existenzängste zu überwinden. Und die psychologische Begleitung ist wichtig, um diese inneren Ängste einfach zu überwinden. Um auch die, sind wir wieder am Anfang, die alten Rollenbilder zu sehen, zu erkennen und zu überwinden und neue Wege zu gehen. Und dann kommt das Glück jenseits der Angst.
Ja. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen für die ausführliche Einführung in diese komplizierte Materie. Aber ich glaube, es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, wenn man das vorhat oder darüber nachdenkt, dass man weiß, was kommt dann eigentlich.
Auf alle Fälle.
Buch kommt natürlich in die Shownotes. Vielen Dank auch für euch fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer sehr über Feedback. Nettes und Lob, Tadel, was ihr euch noch so wünscht an podcast@brigitte.de oder nette Sternchen und Bewertungen auf den Plattformen, auf denen ihr uns hört. Wie gesagt, schaut auch in die Shownotes. Der Link zum Buch von Frau Maltri ist drin. Und eben auch alle Infos zu den Angeboten der Brigitte Academy. Es lohnt sich, da reinzugucken, denn über uns bekommt ihr auch immer ein Menü an mich. Rabatt zum Beispiel für Finanzkurse oder Fitnesskurse und vieles mehr. Bis wir uns wieder hören, viele Grüße aus der Mitte des Lebens. Nächste Woche ist die liebe Diana wieder dran. Und bitte vergesst nicht, uns Sprachmemos mit euren Fragen, Lob und Wünschen zu unserer Jubiläumsfolge im Juni zu schicken. Gern anonym oder nur mit Vornamen, damit wir sie in der Sendung abspielen können. Vielen Dank und Frau Maltri, Ihnen auch nochmal ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit.